Hallo, bist du bereit, das Thema zu knacken? Lerndialoge von HPA 24, die es in sich haben.
Auf hpa24.de/mpv kannst du dich zu unserer kostenlosen Audioserie Mental stark durch die Prüfung anmelden. Alle 2 bis 3 Tage ein kurzer Audioimpuls mit starken inneren Coaching-Übungen. Einfach eintragen, anhören und mehr Sicherheit aufbauen. Also einfach auf hpa24.de/mpv kostenlos anmelden. Hallo zusammen, willkommen bei den Heilpraktiker-Hacks. Hier sind wieder eure Prüfungsknacker Sarah und Lukas.
Und heute starten wir ein neues großes Thema, Hauterkrankungen. Genauer gesagt fangen wir heute mit den Grundbegriffen an, sozusagen dem Werkzeugkasten, den ihr braucht, um bei der Haut überhaupt mitreden zu können.
Und das ist wirklich wichtig. Denn wer die Grundbegriffe kennt, der kann sich auch bei den einzelnen Krankheiten viel besser zurechtfinden. Also, fangen wir kurz mit dem Fundament an. Anatomie.
Ganz kurz, weil das meistens schon sitzt. Die Haut teilt sich auf in Kutis und Subkutis. Die Subkutis, das Unterhautfettgewebe, wird meistens gar nicht wirklich zur Haut gerechnet. Zur eigentlichen Haut, zur Kutis, gehören 2 Schichten, die Epidermis oben und die Dermis darunter.
Und da gibt's schon eine kleine Prüfungsfalle. Die Epidermis, also die Oberhaut, ist gefäßlos, kein Blut da drin. Das fragt der Amtsarzt gerne.
Genau, das kam 2017 dran. Die Frage war schlicht, welche Aussage zur Haut trifft zu? Und die richtige Antwort? Die Epidermis ist gefäßlos. Klingt simpel, aber man muss es parat haben.
Die Durchblutung findet also in der Dermis statt. Da sitzen auch die Hautanhangsgebilde, Haarfollikel, Talgdrüsen, Schweißdrüsen und die Sinneszellen. Und noch was Schönes aus den Prüfungsfragen. In der Dermis finden sich unter anderem Melanozyten und Mastzellen.
Melanozyten sind die Pigmentzellen. Mastzellen vermitteln Entzündungsreaktionen. Beides prüfungsrelevant, weil sich beides in der Dermis befindet, nicht in der Epidermis.
Die Epidermis besteht einfach aus 5 Schichten verhornendem Plattenepithel. In der untersten Schicht, der Basalzellschicht, findet die Zellteilung statt. Hier entsteht übrigens auch das Basaliom. Die Hornzellen werden dann immer weiter nach oben geschoben und verhornen dabei immer mehr. Das dauert normalerweise circa 3 Wochen. Die 2. Schicht, die Stachelzellschicht, heißt übrigens Stratum spinosum. Hier entsteht das Spinalium.
Okay, damit Anatomie abgehakt. Jetzt geht's ans Eingemachte. Wenn wir an Hauterscheinungen denken, stolpern wir sofort über 2 Begriffe: Erythem und Purpura.
Ich sag's gleich vorweg. Das ist eine klassische Verwechslungsfalle. Beide machen rote Flecken auf der Haut, aber die Ursache ist komplett unterschiedlich.
Beim Erythem haben wir eine lokale Rötung durch Hyperämie, also durch zu viel Blut in den Gefäßen. Das Blut ist noch in den Gefäßen drin, es fließt nur mehr als normal.
Bei der Purpura hingegen ist das Blut aus den Gefäßen ausgetreten. Es steckt im Gewebe. Das ist also eine echte Einblutung in die Haut oder Schleimhaut. Und wie unterscheide ich die beiden jetzt praktisch?
Mit der Glasspatelprobe. Ich nehme einen Glasspatel, drücke auf die rote Stelle und beim Erythem wird sie blass. Das Blut lässt sich wegdrücken. Bei der Purpura passiert das nicht. Die Rötung bleibt, weil das Blut im Gewebe sitzt und nicht verdrängt werden kann.
Das kann ich mir gut merken. Erythem wegdrückbar, Purpura nicht. Und Purpura, das muss man noch wissen, ist zunächst mal ein Befund, keine Krankheit. Es gibt aber auch Erkrankungen, die Purpura im Namen tragen, wie die Purpura Schönlein-Henoch.
Wichtig zu wissen, Petechien, also diese kleinen punktförmigen Einblutungen, gehören zur Purpura, nicht zum Erythem. Auch Hämatome sind Einblutungen, also auch Purpura-Territorium.
Und dann gibt's noch einen Begriff, der gerne auftaucht, das Enanthem. Das ist einfach ein Erythem auf der Schleimhaut statt auf der Haut, also ein Ausschlag im Mund- oder Rachenbereich. Oft bei Infektionen.
Gut, weiter zu den Efflorescenzen. Das ist das eigentliche Vokabular der Haut, die Grundformen, mit denen man Hautveränderungen beschreibt.
Und hier teilt man ein in primäre und sekundäre Efflorescenzen. Primär bedeutet, sie entstehen direkt durch die Krankheit. Sekundär bedeutet, sie entstehen erst aus den primären, also im Lauf.
Stell dir das so vor,
ein Bläschen platzt. Das Bläschen ist die primäre Effloszienz. Was übrig bleibt, ist eine Kruste. Das wäre dann schon sekundär.
Zu den Primäreffloszienzen gehören zum Beispiel die Makula, ein Fleck, Papel, ein Knötchen, die Quaddel, das Bläschen, die Blase und die Pustel. Das sind die Sachen, die direkt auftauchen.
Und zu den sekundären Schuppen, Krusten, Erosion, Ulkus, Narbe, Atrophie. Also alles, was sich im Laufe der Zeit entwickelt.
Das wurde 2018 direkt gefragt. Zu den Primäreffloszienzen zählt, und dann kamen Ulkus, Atrophie, Vesikula, Squama und Erosion zur Auswahl. Was wäre eure Antwort?
Vesikula, das Bläschen. Alles andere, Ulkus, Atrophie, Schuppen, Erosion, das sind sekundäre Effloszienzen. Merkt ihr, wenn etwas im Laufe entsteht oder wenn man sich es aufkratzt oder es vernarbt, sekundär.
Und dann gab's noch eine Frage, die fast wortgleich 2014 und 2019 kam, also zweimal. Welcher Begriff bezeichnet einen mit seröser Flüssigkeit gefüllten Hohlraum in oder unter der Oberhaut? Was denkt ihr?
Das ist die Blase, Bulla auf Latein. Nicht die Pustel, die ist mit Eiter gefüllt. Nicht die Quaddel, da wäre die Flüssigkeit einfach im Hautgewebe ohne Flüssigkeitshohlraum, sondern die Blase. Das lohnt eine Lernkarte.
Wahnsinn, dass das zweimal kam. Okay, weiter zum nächsten Grundbegriff der heutigen Folge, dem Exanthem.
Das Exanthem ist ein entzündlicher Hautausschlag, der große Bereiche der Haut betrifft. Und was ein Exanthem kennzeichnet, ist ein bestimmter zeitlicher Ablauf, Beginn, Höhepunkt, Ende, und dabei treten verschiedene Effloszienzen auf.
Also, ein Exanthem besteht quasi aus Effloszienzen. Das Exanthem ist das große Bild. Die Effloszienzen sind die Einzelbausteine darin.
Und um ein Exanthem gut beschreiben zu können, gibt es vier Kriterien, die man im Hinterkopf haben sollte. Erstens, welche Art von Hauterscheinung ist es, also welche Effloszienzen? Zweitens, wo tritt es auf und wohin breitet es sich aus, der Lokalisationslauf?
Drittens, wie verändert es sich, also erst Bläschen, dann Krusten oder alles gleichzeitig, wie beim Sternenhimmel bei Windpocken? Das ist der Entwicklungslauf. Und viertens, die Prädilektionsstellen, also bevorzugte Stellen, wo eine Erkrankung typischerweise auftaucht.
Das ist nämlich gerade bei der Abgrenzung zwischen Krankheiten sehr hilfreich. Masern und Rubeln, beide machen ein Exanthem, aber Masern fangen hinter den Ohren an und sind großflächig konfluierend. Rubeln sind kleinfleckig und fangen am Kopf und Hals an.
Typische Erkrankungen mit Exanthemen sind übrigens klassische Kinderkrankheiten. Masern, Rubeln, Windpocken, Scharlach. Aber Exantheme gibt es auch bei Allergien, Arzneimittelreaktionen oder Autoimmunerkrankungen. Da denke man nur an das Schmetterlingserythem beim Lupus erythematosus.
Und noch ein wichtiger Begriff hier, das Enanthem, das hatten wir schon kurz. Das ist quasi das Exanthem auf der Schleimhaut. Bei Masern kennt ihr ja die Koplikflecke, das ist so ein Enanthem.
Moment. Der Amtsarzt hat Exanthem direkt abgefragt, oder?
Ja, 2021 gab es eine Frage, die das Exanthem dem Exzem direkt gegenübergestellt hat. Und da war eine der richtigen Aussagen: Im Gegensatz zum Exzem bildet das Exanthem häufig ein typisches Verteilungsmuster und zeigt einen zeitlichen Ablauf. Das ist der Kernunterschied.
Gut, damit kommen wir zum letzten Grundbegriff der heutigen Folge, dem Exzem.
Das Exzem, auch Dermatitis genannt oder umgangssprachlich Juckflechte, ist eine sehr häufige, nicht infektiöse und juckende Entzündung der Haut. Und wichtig, rund 10% der Bevölkerung sind betroffen. Das ist eine echte Volkskrankheit.
Und das Exzem ist kein Befund wie das Exanthem, sondern eine Diagnose, eine Erkrankung. Das ist der konzeptuelle Unterschied, der in der Prüfungsfrage von 2021 steckte.
Das Exzem kann akut oder chronisch verlaufen. Akut sieht man vor allem Rötung, Schwellung, Juckreiz, Bläschen. Chronisch kommen dann eher Schuppen, Krusten, Ragaden dazu, also die sekundären Effloszienzen.
Also, nochmal zum Mitschreiben. Akut eher primäre Effloszienzen, chronisch eher sekundäre. Das ist eine schöne Verbindung zu dem, was wir vorhin besprochen haben.
Es gibt verschiedene Exzemtypen, die man kennen sollte. Das atopische Exzem, das ist die Neurodermitis, also bei allergischer Grundkonstitution. Das seborrhoische Exzem, da sind die Talgdrüsen betroffen. Das Kontaktexzem, das kann allergisch oder toxisch sein. Und das Stauungsexzem bei chronisch venöser Insuffizienz.
Das mit dem Kontaktekzem wurde auch direkt gefragt, 2021. Ein Kontaktekzem kann allergisch bedingt sein. Richtig. Kann auch toxisch sein, aber allergisch ist definitiv möglich.
Mein Tipp für euch: Ekzemtypen kurz als Lernkarte anlegen. Atopisch gleich Neurodermitis, seborroisch gleich Talgdrüsen, Stauung gleich venöse Insuffizienz. Das reicht erstmal.
Übrigens, wer tiefer einsteigen will in diese Themen, dem empfehle ich die Videotrainings von Stefan Barres bei Heilpraktikerausbildung 24. Da wird das alles nochmal richtig anschaulich erklärt, mit Bildern und Prüfungsbeispielen.
Ja, gerade bei den Effluszenzen hilft es wirklich, die mal visuell zu sehen. Also schaut da gerne rein.
Gut, dann fassen wir kurz zusammen. Heute hatten wir das Werkzeugkasten der Haut. Epidermis ist gefäßlos. Die Dermis enthält Melanozyten und Mastzellen. Erythem ist wegdrückbar. Purpura nicht. Glasspatelprobe. Effluszenzen sind primär, direkt durch die Krankheit, oder sekundär, also im Lauf entstanden. Das Exanthem hat einen zeitlichen Ablauf und typische Verteilungsmuster. Und das Ekzem ist eine Erkrankung. Nicht infektiös, juckend. 10% der Bevölkerung betroffen.
In der nächsten Folge schauen wir uns dann die Hauterkrankungen selbst an. Psoriasis, Neurodermitis, Urtikaria und mehr. Aber eben nicht einzeln durchgekaut, sondern im Vergleich. Wer bekommt es? Wo sitzt es? Juckt es?
Das wird spannend. Macht's gut und viel Erfolg beim Lernen, ihr Lieben.
Ciao, bis bald.
Und denkt dran, hpa24.de/mpv. Mehr innere Sicherheit und Stabilität in der Prüfung kann dein Gamechanger sein. Auf hpa24.de/mpv einfach kostenlos eintragen und alle 2 bis 3 Tage einen kurzen mentalen Audioimpuls erhalten.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfiehl uns bitte weiter. Und für dein Lernen wünschen wir dir viel Erfolg. Dein Stefan Barres von Heilpraktikerausbildung 24.